Deres 2, es ist 9:03 zum Thema der Woche Menschenkenntnis, begrüßt Sie Stefan Mester. Heute zusammen mit dem Kommunikationsberater und Spezialisten für Rhetorik Markus Knill. Grüß Herr Knill, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Gehen wir doch gleich in medias res und zwar mit einem Zitat von Friedrich Dürrenmatt zum Thema Selbsterkenntnis und Menschenkenntnis als Ausgangspunkt für unser Gespräch nachher.
Ist der Forderung »Erkenne dich selbst« schwer und nur unzulänglich nachzukommen, da sich ein jeder über sich selbst am leichtesten täuscht, so stellt uns gar der Versuch, den anderen zu erkennen, vor unüberwindliche Schranken. Mögen wir dem anderen noch so nahe stehen, mögen wir ihn lieben, achten oder mögen wir seine Gegner sein, wir kennen ihn nie, wie er ist. Wir kennen nur Zeichen, die von ihm kommen, Wirkungen, die von ihm ausgehen, Fakten, die sich feststellen, zusammenstellen lassen. Wir erleben den anderen, oft eindringlich, manchmal erschütternd, doch unser Wissen über ihn ist grausam begrenzt. Grausam begrenzt aber auch die Möglichkeit, ihm zu helfen. Der wirkliche Raum zwischen den Menschen ist unermesslicher, als wir das wahrhaben wollen, als die Liebe, die Freundschaft, ja die Feindschaft es wahrhaben will.
Sich selbst erkennen, kaum machbar, den anderen erkennen, nahezu unmöglich. Das ist kurz zusammengefasst die Quintessenz aus Dürrenmatts Zitat von eben. Markus Knill, Sie arbeiten mit und leben von dieser offensichtlich kaum zu bewältigenden Aufgabe der Erkenntnis seiner selbst und der anderen. Sie haben sich seit Jahren mit dem Phänomen der Wahrnehmungspsychologie auseinandergesetzt. Teilen Sie nun Dürrenmatts Auffassung.
Mit Dürrenmatt bin ich einverstanden. Es ist schwer, andere zu erkennen. Wir täuschen uns. Es gibt viele Verzerrungen. Aber doch könnte ich auch Goethe zitieren. Der sagt, der Mensch ist geprägt und entwickelt sich ständig. Also er engt das auch ein, diese Fähigkeit, andere Menschen so wahrzunehmen, wie sie im Grunde genommen sind. Schiller könnte ich auch zitieren. Habe ich den Menschen Kern untersucht, erst dann weiß ich, wie er, was er will und wie er handelt in diesem Sinne. Also ich glaube, es ist nicht einfach. Dürrenmatt sagt ja immerhin noch, es ist nahezu unmöglich. Also er lässt noch ein Fenster offen und ich glaube, wir können etwas tun, um andere besser kennenzulernen.
Auf Ihrer Homepage www.rhetorik.ch fragen Sie, ist Menschenkenntnis lernbar und postulieren gleich, Menschenkenntnis, und Sie haben es jetzt schon angetönt, eben fängt stets bei der eigenen Person an. Und das erinnert mich ein wenig an die Volksweisheit, man soll doch zuerst vor der eigenen Türe kehren. Und um bei diesem Bild zu bleiben, welchen Besen soll ich zu diesem Zweck und wie in die Hand nehmen?
Ich nehme nicht den Besen zur Hand, sondern ein Werkzeug. Und das Werkzeug ist der Spiegel. In meinen Seminaren habe ich immer ein Bild am Anfang, eine Katze, die schaut in einen Spiegel. Im Spiegel drin ist ein Löwe. Und so ist es im Alltag. Die Menschen kennen sich nicht. Ein Manager, der will nicht in den Spiegel schauen, dann hat er immer das Bild des Löwen im Kopf. Meine Frau, die übrigens den Artikel geschrieben hat über ist Menschenkenntnis lernbar, die hat erkannt, vor allem in der Frauenrhetorik, dass Frauen, sehr gute Frauen, Wiedereinsteigerinnen, dass die im Spiegel das Bild so einer zerzausten Katze, einer kleinen Katze haben, sich nicht kennen. Und mit dem Werkzeug, also ihr Besen, den Sie da sagen, das Werkzeug Spiegel hilft, mich so zu sehen, wie ich bin. Ich arbeite deshalb meistens, also in der Regel kann ich sagen, mit Video, mit einem Tonspiegel und mit dem Bildspiegel. Und ich habe festgestellt, Menschen brauchen lange, bis sie merken, dass im Spiegel drin sie selber sind und nicht eine verbesserte Auflage oder ein verschlechtertes Bild.
Genau, gerade dieses Erkenne dich selbst, also dass man sich nicht selber zum Löwen oder zum zerzausten Kätzlein macht, das ist zwar einfach zu sagen, sieh dich selbst im Spiegel, aber es gibt auch viele Leute, die sind gewissermaßen therapieresistent und die wollen einfach nichts anderes sehen. Was für Ansätze haben Sie dazu, den Leuten ihr Aug zu schärfen auf ihr eigentliches Sein?
Im Grunde genommen hat jeder Mensch die Fähigkeit, andere zu erkennen und kennt sich auch, wenn er sich mit sich auseinandersetzt. Das Problem ist, dass viele Leute sind nicht trainiert. Nehmen wir einmal das Bild von einem Gehbehinderten. Ein Bein ist leicht gelähmt. In der Regel trainiert er das gute Bein und nicht das geschwächte Bein. In der Wahrnehmung ist es so, dass ein Mensch, der natürlich die Wahrnehmung, die er mitbringt als Kind, als Säugling schon, hat er eine Wahrnehmung, die ist er programmiert, er weiß, was die Mutter meint, nur von der Körpersprache her, aber das ist gleichsam zugeschüttet worden. Er trainiert das nicht mehr. Er beurteilt andere, eine Führungspersönlichkeit, aber die Führungspersönlichkeit beschäftigt sich nicht mit sich selbst. Und diese Wahrnehmung muss ich wirklich trainieren. Also das ist harte Arbeit. Beispielsweise Leute bei mir, die immer Menschen vor sich haben, ein Zöllner. Am Zoll. Wenn der anstatt einfach dazustehen und den Pass kontrolliert, schaut, was ist das für ein Typ? Früher hatte man im Pass drin einen Beruf. Dann kamen die zwei sind in Bargen am Zoll gestanden und da sagt der eine, du, was ist das für ein Typ? Und sagt der andere, ein Kaufmann. Früher hatte man den Beruf drin und hat man gesehen, nein, ein Lehrer. Dann hat er gesagt, falsch. Und sie haben sich so stundenlang haben sie die Wahrnehmung trainiert und konnten diese Wahrnehmung schärfen. Und das ist der Mangel heute. Die Leute interessieren sich nicht, sie trainieren es nicht, sie verlieren diese Fähigkeit. Das ist schade.
Aufgrund wessen, Sie haben es ja gesagt, ein Kind, das hat diese Wahrnehmung und das ist ja, das hört man immer wieder mal, wenn es dann heißt, ja, die Kinder, das sind die Glücklichen, die können noch alles, was man dann als Erwachsener eigentlich noch können sollte, aber dann das irgendwie zugeschüttet wurde. Weshalb wird denn das zugeschüttet?
Es ist ja wie zum Beispiel in der Kommunikation die Fragekultur, die wird ja jedem Kind wegtrainiert. Wenn ein Kind fragt, sagt man, frag nicht so blöd. Dabei interessiert sich das Kind für etwas und ein Kind, das ja, nehmen wir einmal den Spiegel, schaut in den Spiegel, dann heißt es, das ist selbstgefällig, du wirst ein Affe. Und in meiner Arbeit muss ich ja mit dem Spiegel meine Stärken kennen und die Schwächen kennen. Und Kindern wird ja meistens die Stärken gar nicht gezeigt. Also die Balance zwischen Stärke und verbesserungswürdigen Punkten, mit der muss ich mich auseinandersetzen. Und wer das nicht macht, der verliert den Boden, der kann gar nicht weiterkommen in der Wahrnehmung. Aber ich habe gesehen Leute, die sich mit sich auseinandersetzen. Ich beispielsweise musste 60 Stunden mich sehen, bis ich mich akzeptierte. Also es geht ums Akzeptieren. Bis jemand sich akzeptiert, so wie er ist, das ist von mir aus gesehen immer ein langer Weg. Weil in der Schule oder auch in der Familie, da will man ja gar nicht da so nach psychologisieren. Man sagt das, ich will gar nicht Leute loben, sonst werden sie ja nur eingebildet. Ein Manager hat mir mal gesagt, ich schreibe einem anderen im Seminar gar keinen positiven Feedback, sonst will er nur mehr lohnen.
Ist das eine Eigenart, wie man sie hier nur in Westeuropa, vielleicht sogar im kalvinistisch-zwinglianisch-protestantisch gefärbten Westeuropa kennt, dass man den anderen nicht loben will?
Ich weiß nicht, ob das bedingt ist durch die Kultur. Es ist wahrscheinlich...
Oder ist es eine Condition humaine? Eine Condition humaine, Misstrauen?
Es ist leichter zu kritisieren. Ich kann mich ja auch schützen. Wenn ich jemanden kritisiere, dann muss ich mich nicht mit mir beschäftigen. Wenn ich mich mit anderen beschäftige, dann kann ich mich schonen. Mhm. Also das ist ja ein Riesenproblem, die ganze Feedback-Kultur, dass ich die Leute so weit bringe, dass sie sich selbst kritisieren. Und ich arbeite immer übers Lob. Und im Video erkennen die meisten Leute, die sind ja nicht so dumm, die erkennen ihre Stärken und ihre Schwächen auch. Sie hören es und sehen es. Im Grunde genommen ist es sogar so, dass die meisten Leute glauben, sie hätten mehr Schwächen wie Stärken. Und das muss ich einmal, soweit muss ich die Menschen haben, dass sie in der Balance sich akzeptieren und diese blinden Flecken erkennen. Erkennen, das haben wir das Erkennen. Wenn es Erkennen ist, ist es natürlich ein Erkennen der eigenen Person und das ist der Schlüssel, um andere auch zu erkennen.
Markus Knill, Sie haben vorhin eben im Gespräch erwähnt, Sie selber hätten 60 Stunden gebraucht, um das Vis-à-vis, das Sie im Spiegel erkannt haben, als das Ihrige zu akzeptieren. Weshalb? Wo waren Ihre Knörze, auf Deutsch gesagt?
Es war so, es gab einen Film über meinen Bruder und mich im Fernsehen. Und da war die Kamera bei mir einfach x Tage. Und ich habe dann mich angeschaut und ich habe gemerkt, ich glaubte, ich müsse mediengerecht reden, mediengerecht aus der Wäsche schauen, sagt man in der Mundart. Und ich merkte plötzlich, ich muss das gar nicht, muss mich sein. Und dann, wenn ich mich akzeptiere, so wie ich bin, ist es in Ordnung. Und die meisten Leute spielen ja etwas. Sie wollen etwas vorspielen. Sie haben Angst, sich so zu zeigen, wie sie sind. Spiegel übrigens, das Werkzeug, das ich gesagt habe, das täuscht. Sie sehen sich, und ich auch, jeden Tag x-mal im Spiegel und sehe mich falsch. Links ist rechts und rechts ist links. Also wenn ich die Videokamera habe, da habe ich mein Gesicht von der Seite, so wie die anderen mich sehen. Und das ist der Schlüssel zur Eigenerkenntnis. Ich muss sehen, wie ich rüberkomme, wie ich wirke. Und da gibt es ja ganz verschiedene Verfahren. Sie kennen ja das 360-Grad-Feedback-Verfahren. Ein Lehrer muss wissen, wie die Schüler ihn sehen, wie die Eltern ihn sehen, der Kollege ihn sieht, der Schulinspektor ihn sieht, wie er sich selbst sieht, wie er den Ton, wie der Ton rüberkommt, das Bild rüberkommt. Das ist spannend. Das ist ein ganzer, man spricht heute von holistischer Wahrnehmung, also ganzheitlicher Wahrnehmung. Und wenn ich das erfasst habe, dann habe ich einen großen Schritt getan, um andere Leute auch zu erkennen. Und dann müssen wir der Frage nachgehen, welche Werkzeuge gibt es, um andere zu kennen, wenn ich mich kenne?
Jetzt gerade dieses 360-Grad-Feedback, das Sie hier antönen, birgt das nicht irgendwie die Gefahr, dass man nur noch mit sich selber bzw. dem Bild, das sich die anderen von mir haben, beschäftigt ist? Also ist das nicht ein Fulltime-Job?
Nein, weil nehmen wir den Lehrer, der gibt Unterricht. Währenddem er Unterricht gibt, beschäftigt er sich mit den Kindern, wenn er ein guter Lehrer ist, und denkt an den Inhalt. Und da hundertprozentig ist er im Kommunikationsprozess. Das ist er gut. Dann kann er nachher ja die Kontrolle haben. Feedback heißt Rückmeldung. Und dann sammelt er alle Rückmeldungen und dann macht er sich wieder ein Bild von sich. Feedback heißt ja, von verschiedenen Sichten, von verschiedenen Personen sich zu sehen. Und ich kann Ihnen einen Fallstrick zeigen aus der Praxis beim 360-Grad-Feedback in Industrien, in Institutionen. Da wird das angewendet und man hat gesehen, es ist sehr gefährlich, wenn diese Feedback anonym sind. Da könnte ich Ihnen Fälle zeigen. Doch dieses anonyme Zettel schreiben und da hat man mehr Geschirr zerstört manchmal, wie das es genützt hat. Feedback ist dazu da, einem Menschen zu zeigen, wo gibt's blinde Flecken. Sind die blinden Flecken da, muss ich daran arbeiten. Aber viele Lehrerbeurteilungen beispielsweise, ich sehe auch in diesem Bereich hinein, da wird einfach verurteilt und dann ist der Job des Vorgesetzten gemacht. Es geht aber nicht ums Urteilen, sondern es geht ums Verbessern. Also jede Kritik ist ein Verbesserungsmanagement und nicht ein Veränderungsmanagement. Das ärgert mich, wenn man immer sagt, Qualitätssicherung. Das ist ein Witz. Qualitätssicherung ist keine Veränderung nach oben. Dann sichert man den Ist-Zustand. Also Veränderungsmanagement gibt es nur einen Weg nach oben, sich zu verbessern. Und Kritik, die keine Verbesserung bitte, kann ich darauf verzichten. 360 Grad Feedback kann ich in den Papierkorb werfen, wenn es nichts bringt. Es muss nachhaltig sein.
Und es bringt etwas, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nur dann etwas, wenn man den Absender dieses Feedbacks auch kennt, wenn man weiß, woher das Feedback kommt.
Ja, wenn ich jetzt da am Radio rede, kenne ich die Leute nicht, die mir zuhören. Mhm. Aber es könnte irgendein ein Herr Müller, eine Frau Meier könnte mir schreiben, das nehme ich ernst. Mhm. Aber sie gibt das vielleicht mit Namen bekannt, dann kann ich zurückfragen. Aber würde sie anonym etwas schreiben, könnte sie sich auch rächen, weil sie bei mir einmal im Seminar war und vielleicht hart beurteilt wurde.
Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem 360-Grad-Kreis. Das legt für mich den Schluss offen oder beziehungsweise die Frage, gibt es denn eine sichere Methode der Menschenkenntnis? Wie man sie anwendet.
Absolut sicher, haben wir ja bei Dürrenmatt gesehen, es gibt keine absolut sichere Methode. Gefährlich sind ja bei dieser Typologie, vor allem, da gibt's ja vom Enneagramm, von Hutter und so weiter, gibt's verschiedene Methoden und da habe ich Leute, die sind eingeschworen auf eine Methode, die sagen, das ist die alleinselig machende Methode, da bin ich vorsichtig. Wenn ich aber doch weitergehe und sage, es gibt eine Methode, die uns weiterbringt. Die habe ich von Sami Molcho übernommen. Das ist das Beschreibende, deskriptiv. Also ich beschreibe, was ich sehe, das ist das Erkennen, das sind die Sinne, was ich höre, wie ich es höre, wie ich sehe, was ich fühle, was ich empfinde. Das ist so die äußere Wahrnehmung. Das beschreibe ich. Und dann komme ich weiter. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht werten. Also wenn eine Mutter oder ein Vorgesetzte die andere Person beschreibt, du bist genau beschreibt, du bist gestern zu spät gekommen, heute Morgen wieder 5 Minuten. Oder einem Kind, du hast die Musik so laut laufen lassen. Ich habe es nicht gemessen, aber ich habe das Gefühl, es ist 120 Dezibel. Mein Blatt hat da auf dem Tisch gezittert. Dann ist das, bewirkt es etwas, ist ja auch Kritik, aber es ist beschreibend und nicht wertend.
Doch gleichwohl, wenn man etwas beschreibt, dann hat man ja mal den Text und das verhält sich aber mit vielen Texten, dann geht man an die Interpretation.
Selbstverständlich. Ich würde sogar sagen, es ist immer, die Interpretation ist immer da.
Und in welche Richtung geht dann die Interpretation? Wie entscheide ich mich für welche Art von Interpretation?
Das ist individuell. Ich könnte jetzt eine Runde, Leute nehme ich auf, erster Eindruck in einem Seminar. Lass den Film laufen. Und da sage ich jetzt, Herr Edith, beschreibe. Und es geht ein paar Sekunden und sie kippt ins Interpretieren. Sie sagt zum Beispiel, er liest, er hat aber die Augen nur am Blatt Papier. Er denkt vielleicht, wann muss ich jetzt nachher, wenn ich heimgehe, muss ich noch ein Brötchen kaufen. Also ich kann nicht hineinsehen in den Menschen, aber ich glaube, dieser Schlüssel zum Erfolg, das ist schon das Beschreiben. Das Beschreiben möglichst objektiv, möglichst gibt es keine objektive, es gibt immer eine objektive Beurteilung, oder aber meine subjektive Erkenntnis beschreibe ich, wenn möglich noch als Ich-Botschaft. Das ist schon ein Schlüssel zum Erfolg. Und dann im Alltag ist es sogar so, dass ich, wenn ich beschreibe, dass ich dann nachher plötzlich der andere erkennt etwas und ist dann bereit, es zu ändern und dann sind wir wieder beim Verbessern.
Wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, das hat sehr viel mit Soft Skills zu tun, also Sachen, die man nicht wirklich festnageln kann. Ist Menschenkenntnis lernbar, einerseits und andererseits, wie viel ist Erfahrung, wie viel sind wirklich harte Fakten, wie viel ist Intuition, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in die verschiedenen Felder verteilen möchte. Kann man da so prozentsatzmäßig eine Aussage machen?
Nicht prozentsatzmäßig. Ich weiß jetzt, meine Frau schreibt jetzt einen Artikel über Intuition und ich habe jetzt erkannt rein empirisch, dass Frauen besser sind, intuitiv besser wahrnehmen. Warum, weiß ich nicht, das habe ich einfach festgestellt. Und ich habe das Gefühl, es ist lernbar, ich habe das gesagt vom Kleinkind, dass das kann und nachher wieder verlernt. Es ist lernbar, aber nur durchs Tun, durchs ständige Tun und zu sehen, stimmt das oder stimmt das nicht. Ich persönlich habe mal gesehen, nach Jahren, wenn ich so die Wahrnehmung immer wieder kontrolliere, stimmt es, wie wirkt sich das aus, kann es sogar ein Frühwarnsystem sein. Ich war mal in einem Spital hingefahren, habe einen falschen Parkplatz benutzt und da war drin so ein Rezeption, eine Person, die kam auf mich zu, wütend mit dem Gesicht. Ich habe sofort erkannt, der will mich kritisieren und habe den Druck weggenommen und gesagt, ich weiß, ich bin auf dem falschen Parkplatz. Also dieses, wenn ich etwas erkenne, habe ich nachher weniger Probleme, weniger Streit, wahrscheinlich auch weniger Ärger. Es lohnt sich, es rentiert sich.
Bernie's Tune mit Gary Mulligan und Konsorten. Die Musik übrigens, die wir jetzt gehört haben, auch Bach. Und das nächste auf Wunsch meines Gastes Markus Knill, damit wir ein bisschen auch seinen Musikgeschmack ergründen können. Gehen wir mal ins Praktische, Markus Knill, Sie als Kommunikationsberater. Man steht häufig mal im Leben vor der Situation, dass man ein Gegenüber hat, einen Menschen, an den man beim besten Willen einfach nicht rankommt. Anders gesagt, ich kann den nicht knacken, ich verstehe diesen Menschen nicht. Wie geht man in so einer Situation vor? Man kann ja nicht immer nur den Menschen ausweichen, mit denen man nichts anfangen kann.
Also es geht beim Knacken kommt mir die Nuss in den Sinn. Also ich glaube, es gibt es überall. Menschen habe ich Probleme damit. Und dann gibt es Leute, da gibt es sehr schwierige Typen. Ich habe ja mal so eine Typologie in meinem Buch Teamkommunikation zusammengestellt. Und da gibt es Leute, ich habe einen kennengelernt letztens, das ist ein Janusgesicht, der ist falsch gewesen, er hat ein schönes Gesicht gezeigt und hinten herum hat er den Dolch genommen und wollte, dass du killen. Also ist irgendwo hat es eine Grenze. Ich beginne mal in der Anfangsphase, ist einfach ein schwieriger Typ, da kann ich nicht weiterkommen, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt. Ich finde, da muss es mal beginnen. Man redet ja immer von Empathie, von Einfühlungsvermögen. Ich kürze das auf die Formel M. Man muss Menschen mögen. Man kann ja von Wertschätzung reden. Also einer, der mit Menschen zu tun hat, wie Sie, ein Arzt oder ein Erzieher oder ein Kommunikationsberater, wenn der nicht gerne mit Menschen zu tun hat, dann soll er es bleiben lassen. Auch wenn er noch so gute Noten gehabt hat im Studium. Also das ist eine Voraussetzung. Ich kann auch nicht streiten, ich kann auch einen nicht verbessern, wenn die Beziehungsebene gestört ist. Also wenn ich mit meiner Frau einen Streit ausfechte, dann brennt die Kerze, dann haben wir keinen Druck, dann habe ich Zeit. Das ist einmal die normale Situation, wie wir streiten, wie wir Konflikt lösen. Aber jetzt geht es darum, wie kann ich Sie haben gesagt, einen Menschen knacken. Ich habe aufgehört zu sagen, alle Menschen, ich kann sie erkennen und sehen, da kann ich nichts machen. Also wenn ich erkenne, dieser Mensch, der will nicht.
Ich meine knacken, aber nicht nur auch im Sinn den anderen aufmachen, sondern den anderen für mich verständlich machen.
Und wenn ich aber sehe, wenn ich Menschenkenntnis so weit geschult habe, mich so weit geschult habe, dass ich sehe, der will nicht aufmachen. Das ist Mobbing, beim Bossing, das gibt's, man sich, in allen Berufen habe ich das gesehen, letztlich in einer Institution, das sind Spitäler, Kirchen und so weiter. Da will jemand gar nicht. Das Ziel ist gar nicht, etwas zu vermitteln. Ich erkenne das. Das ist ein Vorteil. Dann muss ich halt vielleicht mich lösen. Sorry? Dann heißt es knack, weg, sich ablösen. Ich mache nicht weiter. Kommunikationsberatung ist nicht mit Araldit Dinge zusammenzuleimen, die nicht zusammengehören. Es geht nicht in der Kommunikation. Also da muss eine Brücke da sein, da muss ein Entgegenkommen da sein, sonst können wir zusammenpacken.
Also den Mut zum Bruch.
Zum Bruch.
Es ist kein Versagen, wenn es einmal auf dieser Beziehungsebene, wie Sie es genannt haben, nicht klappt. Man muss sich da nur eingestehen.
Ich muss es zuerst erkennen. Mhm. Wir haben ja Menschenkenntnis, erkennen, beobachten, sehen, einschätzen. Und ich glaube, das lohnt sich, wenn ich das erkenne, dann habe ich weniger Ärger.
Wir sind jetzt hier im beruflichen, im professionellen Bereich. Also da kann man schon sagen, da gibt es gewisse Mechanismen, wo man sich dann auch abschottet, weil es dann einfach nicht weitergeht. Es gibt verschiedene Codes in der Menschenkenntnis. Kann man die auch Delkel anwenden? Sie haben es ein bisschen angedeutet mit dem Streit mit Ihrer Ehefrau. Gelten andere oder gelten die gleichen Codes im persönlichen, im privaten Miteinander mit Menschen?
Es wird oft getrennt, privat und das Geschäftliche. Der Mensch ist ja dasselbe. Die Rolle ist anders. Die Situation ist natürlich nicht dieselbe. Das muss man mit berücksichtigen. Deshalb sind alle Bücher, die Ratschläge haben, das zweite Wort, da wird da unterstrichen, die sagen, wie man es machen muss, das ist ein Schlag ins Wasser. Es bringt nichts. Ich muss es erkennen, welche Situation es ist, welche Rolle. Und dann, wenn ich das erkenne, dann muss ich halt ganz flexibel unterschiedlich handeln. Und zur Menschenkenntnis gehört ja die Flexibilität, ein Problem so oder noch anders anzupacken. Ich muss auch ausprobieren, ich muss kreativ sein, ich muss verschiedene Lösungen suchen. Und wenn in dieser Woche jemand da sitzen würde, der sagt, meine Lösung ist die alleinseligmachende, da hätte ich Probleme.
Menschenkenntnis, wir haben es jetzt mit diesem Gespräch mit Markus Knill, wofür ich mich ganz herzlich bedanke, gemerkt, es ist alles im Fluss und es scheint unheimlich wichtig zu sein, dass man selber weiß, wo man in diesem Fluss zu verorten ist. Das letzte Musikstück jetzt, das Sie sich gewünscht haben, war etwas französisches, Chansons. Ich habe ausgewählt von Boris Vian, Je suis snob.
Sagen Sie sehr schön.
Eine Kurzanalyse zu dieser Aussage.
Zum Je suis snob. Snob.
Kein Kommentar?
Zu diesem Snob? Mhm. Nach dem Snob oder vorher?
Jetzt.
Jetzt, gut. Also der Snob, der setzt sich ja über die anderen, der geht auf die Metaebene. Und der ist ja nicht kommunikativ, weil er sich über die anderen stellt. Wenn ich ja mich auf die gleiche Ebene begebe, zum Du, wie wir hier, auf der gleichen Ebene, da können wir andere verschiedene Ansichten haben, aber menschlich sind wir auf der gleichen Ebene und der Snob setzt sich ab. Ich kann vielleicht das Bild zeigen, er ist hochnäsig, er schaut auf die anderen runter, er meint, er sei mehr wert. Und der müsste zuerst ein Seminar besuchen, um hinunterzukommen und zu merken, dass er auf der falschen Ebene ist.
Nun ja, und aber Boris Vian als Snob weiß ganz sicher, dass wenn er mal tot ist, sein Leichentuch mindestens von Dior kommen muss.
Schön.
Je suis snob. Je suis snob.